Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Friederike Sittler, die Leiterin der Abteilung Hintergrund und Politik hier bei uns bei Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Sittler.
Guten Tag.
Sie haben ein, naja, nicht strahlendes, aber doch recht breites Lächeln auf den Lippen. Warum denn?
Ich habe mich gerade amüsiert über die Sonderbriefmarke für den Tatort. Ich bin ja bekennende Tatort- und Polizeiruf 110-Guckerin. Ich werde wahrscheinlich diese Sonderbriefmarke kaufen. Aber ich denke mir so, bei allen Krisenthemen, die wir so bereden, geht es uns ja noch ganz schön gut, wenn wir noch über Sonderbriefmarken berichten.
Ja, ich finde, das muss auch sein. Man kann nicht immer nur über die Krise nachdenken.
Nein,
da wird man ja wirklich sehr frustriert. Und man muss sich unter anderem auch mal was Gutes gönnen, zum Beispiel eine Banane, die ich gerade vorhin hatte. Und da habe ich so gedacht, Vitamine essen, frische Luft schnappen, eine Tatortbriefmarke in der Tasche haben, warum nicht?
Ja, und früher war das in der Schule immer die Zeit, wo unter der Bank dann die ersten Mandarinen gepellt wurden und dieser Geruch durchs Klassenzimmer ging. Daran erinnere ich mich immer. Das ist so ein Herbstgefühl für mich auch. Und ja, die Farben des Herbstes oder auch es mal zu genießen, nicht immer nur zu schimpfen über Regen, sondern zu sagen, Mensch, die Talsperren sind jetzt mal wieder voller, der Natur geht's besser. Also man kann auch das Positive im Leben trotz allem sehen. Ich will nichts von dem, was negativ ist, negieren, aber das Positive sehen ist schon auch schön.
Ist schon schön. Und vielleicht kann man ja sogar auch etwas Positives daran sehen, wenn man ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringt. Darauf hat die Kanzlerin ja jetzt in ihrer Videobotschaft abgezielt. Das werden wir gleich näher betrachten, was sie da gesagt hat. Bundeskanzlerin Merkel aktuell heißt der Podcast, in dem sie sich an uns wendet, die Bundeskanzlerin. 3 Minuten Videopodcast und sie hat eindringlich jetzt am Wochenende dafür geworben, dass wir uns wegen der Pandemie mit weniger Menschen treffen.
Wenn jeder von uns seine Begegnungen außerhalb der eigenen Familie jetzt eine Zeit lang deutlich verringert, dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren. Genau das ist heute mein Appell an Sie. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause.
Das wäre, Frau Sittler, schon gut, wenn es uns gelingen würde, diesen Infektionstrend zu stoppen oder umzukehren.
Ja, natürlich. Wir wissen ja alle, was es bedeuten würde, wenn wir jetzt so weitermachen und die Zahlen so steigen exponentiell und in welche Krisensituationen wir hineinkommen könnten. Ich habe eben in den Nachrichten das Wort Panikmache gehört als Vorwurf gegenüber der Kanzlerin. Ich muss sagen, vielleicht waren wir jetzt über Wochen eben doch zu sehr im Laissez-faire-Modus. Und wir hatten ja schon gehört aus der Sitzung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, dass sie gesagt hat, das reicht ihr nicht, was da verabredet worden ist. Und wir haben ja jetzt die absurde Situation. Letzte Woche ist was verabredet worden. Darüber haben wir berichtet. Diese Regeln haben wir irgendwie so halbwegs gehört, was da sein soll mit 10 Personen, auch im öffentlichen Raum. Die sind aber in den meisten Ländern noch gar nicht durchbuchstabiert. Gucken wir hier in Berlin, ist erst morgen die Senatssitzung. Die Regeln treten dann Samstag in Kraft. Dazwischen ist wieder so eine Zwischenzeit. Und gleichzeitig sagt uns jetzt die Kanzlerin, aber das, was wir da verabredet haben und was die Länder jetzt noch sagen, das bitte unterschreiten Sie noch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, weil sonst schaffen wir das alles nicht. Und das macht natürlich eine immense Unruhe aus. Ich kann Sie aber verstehen, wenn sie davon überzeugt ist, das zu tun und ihre Haltung die richtige ist, dann sagt sie auch. Aber am Parlament vorbei, das ist wieder die Situation mit Social Media heutzutage. Politik findet eben auch unmittelbar statt über solche Kanäle. Andererseits gibt es die Forderung, es müsste wieder viel stärker im Parlament diskutiert werden.
Die gibt es allerdings aus verschiedenen Parteien. Zum Beispiel die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat gefordert, dass es eine stärkere Debatte im Bundestag gibt. Es dürfe nicht mehr so viel hinter verschlossenen Türen beschlossen werden. Eben die öffentliche Debatte hat sie gefordert.
Zum Beispiel sowas wie ein Pandemierat, das haben wir mehrfach beantragt. Auch, dass die Debatten darüber, was im Infektionsschutzgesetz tatsächlich geregelt werden kann, wann der Pandemiefall ausgerufen wird, das macht ja das Parlament. Aber natürlich wäre es viel wichtiger gewesen, das auch jeweils im Parlament zu debattieren. Nochmal, auch um die öffentliche Debatte zu gewährleisten, auch um zu gewährleisten, dass wir nicht 200 Tage lang immer den Ereignissen hinterherlaufen und dann solche Alarmrufe brauchen, wie das jetzt der Fall ist.
Also den Ereignissen hinterherzulaufen ist in der Tat ungünstig. Aber die Frage ist, ob so eine Debatte nicht letztendlich zu lang dauert in Situationen, wo man trotz allem relativ schnelle Entscheidungen braucht.
Das ist das Dilemma. Das ist relativ schwerfällig. Es entspricht unserer Demokratie natürlich, zu debattieren und dann zu Lösungen zu kommen. Und gleichzeitig muss gehandelt werden. Und genau in diesem Dilemma bewegt sich Politik momentan. Wenn sie dann auch noch wieder die Debatte ausgenutzt wird für, sagen wir mal, polemische Scharmützel aus reinweg strategisch-politischen Gründen, wird es dann ganz unschön. Aber ich wüsste jetzt auch nicht wirklich die Lösung. Also die Länder müssen die Regeln machen. Deswegen ist es gut, dass sie im Kanzleramt zusammenkommen. Und gleichzeitig bin ich auch eine große Anhängerin der parlamentarischen Debatte und eben nicht immer nur über Talkshows oder Social Media das zu machen, sondern auch die Parlamente mit einzubeziehen. Weil das sind ja auch zum Beispiel unsere Bundestagsabgeordneten, diejenigen, die in den Wahlkreisen unterwegs sind, die in den Dörfern sind, in den kleineren Städten, in den Mittelstädten und in den Großstädten und die diese Beschlüsse dann auch vermitteln müssen.
Und wir wissen ja, dass Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, eventuell noch weitere Befugnisse bekommen soll. Im März hatte das Parlament die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Das hatten die Abgeordneten auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes festgestellt. Aber jetzt möchte der Bundesgesundheitsminister im Eilverfahren die Sonderrechte bis zum 31. März 2021 hinaus verlängern und ausbauen. Das wäre dann eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Ich meine, das muss man parlamentarisch machen.
Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass er damit durchkommt, weil natürlich jetzt die Abgeordneten auch merken, dass es eben nicht so, wie wir vielleicht am Anfang dachten, ein paar Wochen sind, die wir uns zusammenreißen müssen und vielleicht mal die normalen Verfahren außer Kraft setzen, sondern dass es über Monate geht und dass die Bevölkerung eben mitgenommen werden muss und auch ja immer wieder dafür geworben werden muss, was zu tun ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass er damit durchkommt. Aus seiner Sicht, den Vorstoß zu machen, kann man irgendwie nachvollziehen, aber dafür haben wir dann die parlamentarische Demokratie.
Friederike Sittler ist mein Gast hier in dieser Mittagsstunde. Wir sprechen über die Themen des Tages. Sie leitet die Abteilung Hintergrund und Politik bei uns. Immer wieder wird ja gesagt in dieser Pandemie, dass es eben wichtig ist, die Risikogruppen zu schützen, insbesondere die älteren Menschen und insbesondere wiederum die in den Pflegeheimen. Jetzt ist die Frage, Frau Sittler, wie wird sich die Situation für die Menschen in den Pflege- und Altenheimen in nächster Zeit verändern? Ich meine, wir haben es ja in der ersten Welle erlebt. Da gibt es die Gefahr der wirklich großen Einsamkeit, also dass man nicht mehr besucht werden darf. Und das ist für diejenigen, die dort sind, sehr traurig. Aber es ist auch für die, die nicht hingehen dürfen, traurig. Wie kann man das ganz konkret verändern? Ich meine, es werden Strategien gefordert, konkrete Strategien, dass man da anders als in der ersten Welle mit umgeht. Aber wie könnte das gelingen?
Also ich hoffe sehr, dass es nicht wie in der ersten Phase passiert, weil ich mich ehrlich gesagt auch sehr darüber geärgert habe, dieses Pauschale, ja die Alten sollen zu Hause bleiben und im Heim quasi eingesperrt werden, damit sie bloß nicht gefährdet werden. Die Gefährdung ist eben nicht nur Corona, sondern es ist auch die Einsamkeit. Es ist die mangelnde Bewegung, wenn alte Menschen nur in ihrem Zimmer sitzen im Alten- und Pflegeheim und nicht mehr rauskommen. Da ist ja dann nochmal die Frage, können wir dann in den Alten- und Pflegeheimen eben die normalen Gruppenzusammenkünfte weiter gewährleisten? Kann es sowas wie Physiotherapie, Bewegung geben, vielleicht einen Vortrag am Abend und so weiter und können dann auch Besuche gewährleistet werden. Ich wäre sehr dafür, sehr zu forcieren, dass alles getan wird, damit die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen nicht vereinsamen. Ich finde, wir müssen alle uns nur mal tief in die Augen gucken und sagen, will ich das? Würde ich das wollen, wenn ich so alt bin? Möchte ich dann von allen geschützt werden, aber dafür nicht mehr leben dürfen?
Und meine Liebsten nicht mehr sehen dürfen?
Auch das von außen natürlich, diese auch eben sterbende Menschen, demente Menschen, die dann gar nicht mehr wissen, was eigentlich passiert, wurden nicht mehr besucht, durften nicht besucht werden. Ja, dann waren sie bestmöglich vor Corona geschützt. Und das, was ist das für eine Lebensqualität? Danach müssen wir uns ja fragen. Und das ist auch schön, wenn dann junge Leute sagen, ja, also nee, die Alten und meine Eltern, meine Großeltern, die sollen jetzt bitte schön zu Hause bleiben und dann selber für sich womöglich in Anspruch nehmen, dass sie auch nach 23 Uhr noch saufen dürfen und sich irgendwie in Berlin vorm Späti treffen dürfen und die Nacht zum Tage machen dürfen.
Wenn sie solche sehen, gehen sie böse. Ja, gehen Sie dann vorbei und sagen, Jungs, Mädchen, was tut ihr hier?
Also erstens bin ich um 23 Uhr nicht mehr unterwegs tatsächlich und zweitens stelle ich bei mir selbst fest, dass ich im Alltag mitunter ängstlich bin. Ich bin eine robuste Frau, aber auch bei so Maskenverweigerern tue ich mich schwer, die anzusprechen. Also zum einen möchte ich nicht auf Nähe kommen mit jemandem, der keine Maske trägt und zweitens weiß ich auch als bekennende Radfahrerin zum Beispiel über Alltagskonflikte, wie schnell das wirklich ganz aggressiv wird und ich habe da teilweise Angst. Das wiederum finde ich sehr auch für mich befremdlich. So so, das zu erleben.
Das zu erleben, aber in diese diesem Konflikte Land, wo, zu wir, haben. Ja, ja. wo wir ja lange tatsächlich angstfrei leben konnten.
Ja, und ich meine, es ist jetzt echt nicht so schlimm, eine Maske zu tragen. Also ich finde es lästig, aber es ist keine Einschränkung meiner Freiheit. Und wenn es bedeutet, im Umkehrschluss, dass andere Menschen extrem belastet werden in ihrem sozialen Zusammenleben, weil einige Party machen wollen, das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ich kann übrigens auch diese, also aus Sicht eines Barbesitzers kann ich nachvollziehen, dass der sagt, ja, wir haben die Hygienekonzepte und wenn die Leute dann privat feiern, das ist doch viel unkontrollierter, würde ich als Barbesitzerin auch sagen. Aber mal ehrlich, wer lädt denn jeden Abend 50 bis 100 Personen zu sich nach Hause ein und zwar wechselnde? Wenn, würde man doch zu Hause wahrscheinlich immer die ähnlichen Gruppen einladen und mit denen dann feiern. Also ist das Risiko der Infektionen geringer, als wenn ich in eine Bar gehe und jeden Abend andere Leute treffe und sehr eng mit ihnen aufeinander bin. Also ich kann die Barbesitzer verstehen, keine Frage. Trotzdem als Bürgerin sage ich, nee, 23 Uhr ist auch mal gut.
Ja, die Sperrstunde ist natürlich erstmal gekippt worden, die konnte keinen Bestand haben. Wir reden jetzt aber so auch ein bisschen moralisch drüber, das dürfen wir auch, denn Sie haben ja lange Jahre beim RBB die Redaktion Religion und Kirche geleitet. Insofern, ja, stehen Sie da in der Materie. Ich habe hier in der Süddeutschen ein Interview gelesen mit dem Vorsitzenden des Evangelischen Seniorenwerks in Deutschland, 78 Jahre ist er alt, und das ist Fritz Schroth, der zum Beispiel diesen Bericht von einem 93-jährigen Mann und dessen Angehörigen erhalten hatte, der 5 Söhne hat, dieser Mann, viele Enkel, viele Urenkel, und der in seinem Altenheim nur einmal in der Woche von einer Person für eine Stunde besucht werden darf. Und da sagt eben Herr Schroth, am Ende des Tages, so jemand kann so einsam werden, dass eine Todessehnsucht entsteht, dass am Ende die Einsamkeit tötet.
Ja, absolut. Also kann ich nachvollziehen, und ich finde es auch gut, dass es sind, glaube ich, zu wenige, aber einige Vertreterinnen und Vertreter alter Menschen gibt, weil wir sind jetzt auch noch ein ganzes Stück jünger und reden über alte Menschen, aber dass ältere Menschen eben auch eine Stimme bekommen, auch mit dem, was sie möchten, wie sie leben möchten und wie sie auch das Risiko einschätzen möchten und wie auch die Familien das möchten. Ich rufe jetzt nicht zu irgendwie fahrlässigem Verhalten auf, aber ich möchte, dass die Menschen eben nicht im Altenheim wirklich einsam sind. Und es ist ja auch gerade Richtung Ende des Lebens auch nochmal ein großes Bedürfnis, das Leben Revue passieren zu lassen, sich auszutauschen und auch nochmal, auch diejenigen, die noch Kriegsgeneration sind, auch diese Erinnerungen kommen ja nochmal hoch und möchten besprochen werden. Und jetzt über Monate womöglich solche Besuchsregeln zu haben, ich hoffe sehr, dass es nicht passiert.
Wir gehen jetzt gedanklich nach Paris. Paris hat es wirklich schwer in diesen Tagen. Es gibt unter anderem diese nächtliche Ausgangssperre. Ab 21 Uhr darf niemand mehr ohne triftigen Grund auf der Straße sein, seit Samstagnacht. Da war es aber so am Samstagabend, dass bis 20 Uhr noch viele Leute unterwegs waren. Und da hat eine junge Frau dieses hier gesagt.
Die Pandemie ist beunruhigend. Es ist normal, dass Maßnahmen ergriffen werden, sagt sie. Und vielleicht ist es ja die richtige. Aber es ist ziemlich hart. Das ganze Jahr war schon nicht einfach. Jetzt wird es Winter und um 21 Uhr zu Hause sein. Das isoliert uns. Das Gefühlsleben leidet. Es ist sehr frustrierend. Vielleicht müssen wir lernen, anders zu leben. Aber für die Psyche ist das echt nicht einfach.
Also für die Psyche ist das nicht einfach. Und vielleicht müssen wir lernen, anders zu leben, sagt diese junge Frau. Wie könnte das aussehen, Frau Sittler?
Tja, also erstmal müssen wir diese Frustration tatsächlich überwinden. Das ist ein Einschnitt in das Lebensgefühl, gerade auch von Menschen, die in der Großstadt leben, die unterwegs sind und die sich darauf auch konzentriert haben, bisher an so einem abendlichen und nächtlichen Leben teilzunehmen. Ja, andere Werte stärken. Wir haben am Anfang der Sendung auch darüber gesprochen, ne, Natur zu genießen, vielleicht gutes Essen zu genießen, die Begegnung dann im kleinsten Kreise, privat, mit den entsprechenden Abstandsregeln, wieder mehr zu uns zu kommen, vielleicht Rituale auch zu pflegen, die uns helfen. Weil ich finde, ein Riesenproblem dieser Pandemie ist, dass wir ständig uns überprüfen müssen, ständig wieder überlegen müssen, geht das gerade oder nicht? Das fordert uns eigentlich viel zu mehr. Sehr. Wir wissen ja eigentlich, dass wenn wir bestimmte Dinge ritualisiert haben, es uns gar nicht mehr schwerfällt. Also wie das morgendliche und abendliche Zähneputzen, das haben wir einfach drin. Wer sich an Sport gewöhnt hat, hat es dann auch besser mit dem Ritual. Aber ein Mensch, der dauernd überlegen muss, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? nicht, tut sich unheimlich schwer. Und das wird die große Erschöpfung dieses Jahres auch sein, dass Menschen so sehr gefordert sind. Und ich habe dafür jetzt keine Lösung so richtig. Ja. Da fehlt einfach was.
Da fehlt dann was. Für jemanden, dessen Ritual es zum Beispiel war, eben abends um 21 Uhr in die Kneipe zu gehen und einen zu trinken.
Glas Wein. Warum sind wir immer gern nach Paris gefahren? Ja, weil es einfach wunderschön ist von der Atmosphäre
her. Weil das absolut zu dieser Stadt gehört. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Restaurantbesitzer dort? Die versuchen das aufzufangen, wollen mittags zum Beispiel dann öffnen, wollen niemanden entlassen, wollen die Miete auftreiben. Ist natürlich sehr teuer in Paris, die Miete für so ein Restaurant aufzubringen. Mal sehen, wie viele das dann schaffen oder ob viele zumachen müssen.
Ja, oder ob es dann dazu führt, dass dann tagsüber die Leute sich so eng knubbeln und die Abstandsregeln und Hygieneregeln nicht einhalten und es dann wieder zu Hotspots kommt. Das wäre natürlich dramatisch, schon so einen Einschnitt zu haben und dann aber durch Fehlverhalten tagsüber, was sich vielleicht gar nicht vermeiden lässt, weil man in einer kleineren Zeit des Tages alles erledigen möchte und dass es dann aber wieder zu Infektionen kommt. Mhm. Also da kann man ja auch nur wieder sagen, ja, uns in Deutschland geht es ja echt noch gut.
In der Tat, am Samstag gab es mehr als 32.000 Neuinfektionen, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Frankreich an diesem Tag. Vielleicht deswegen, weil alle gesagt haben, so, jetzt wollen wir uns aber noch mal treffen, bevor diese nächtliche Ausgangssperre beginnt.
Ja, und im Frühjahr hatten wir es ja besser, weil wir viel mehr nach draußen verlegen konnten, dann den Sommer über und jetzt kommt dieser Winter. Ich glaube, das macht auch viele Menschen, auch in Deutschland jetzt schon mürbe, diese Vorstellung zu wissen, es wird immer dunkler, die Tage werden kürzer, das Wetter wird useliger und was machen wir jetzt eigentlich in diesem Winter? Und das treibt, glaube ich, viele Menschen um.
Radio hören, wahrscheinlich.
Oh ja, super
Idee.
Das ist
eine gute Idee. Heute früh sind in Frankreich Polizeieinsätze gegen Dutzende mutmaßliche Islamisten gestartet worden, nachdem am Freitag brutal ein Lehrer ermordet worden ist, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Das französische Innenministerium sagt, er sei Opfer einer Fatwa geworden. Die verdächtigen Täter seien bereits in Polizeigewahrsam. Und der Innenminister war sehr deutlich. Der hat nämlich gesagt, es gebe keine Atempause für die Feinde der Republik. Und da gab es gestern am Sonntag viele tausend Menschen in Paris auf einer Demonstration trotz Corona. Und die haben Transparente hochgehalten, wo unter anderem stand, je suis pour la liberté d'expression, also ich bin für die Meinungsfreiheit. Oder je suis prof, also ich bin Lehrer. Also dieses je suis immer wieder, dieses wie je suis Charlie, also als Charlie Hebdo passiert ist 2015. Man hat sich einfach wieder solidarisiert und hat gesagt, hier, wir brauchen die Freiheit, wir brauchen die Meinungsfreiheit. Es ist wieder ein Attentat, Frau Sittler, denke ich, das Frankreich ins Herz trifft, oder?
Absolut, aber ich würde gerne mal das Wörtchen bereits in Gewahrsam oder diese Wortkombination aufgreifen, weil ich glaube, es ist erneut zu spät. Wenn ich alles, was ich gelesen habe über diesen Fall, wenn ich das lese, dann bin ich erschüttert. Die grauenhafte Tat ist das Ende eines Prozesses. Dieser Lehrer hat die Schülerinnen und Schüler vorgewarnt und gesagt, ich werde im Zuge dieses Unterrichts diese Karikaturen zeigen. Wenn ihr die nicht sehen wollt, verlasst bitte das Klassenzimmer. Daraus wurde von diesem Vater, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, mit Videos in Social Media gemacht, die Muslime seien des Unterrichts verwiesen worden, damit man sich dann im Unterricht über den nackten Propheten lustig machen wolle. Also eine Verschärfung. Dieser Lehrer hat das alles dokumentiert. Es waren ganz viele Menschen involviert und er ist nicht genügend geschützt worden. Und da muss ich mal sagen, bei allem, was man schon weiß über Islamisten und die Radikalisierung, ist das dann viel zu spät gewesen, diesen Menschen zu schützen. Und ich glaube, wir müssen uns da sehr überlegen, wie viel Zugeständnisse kann in einer öffentlichen Bildungseinrichtung eigentlich möglich sein, dass dann man überhaupt schon sagt, ihr verlasst das, wenn euch das verletzen könnte. Ich bin eine absolute Verfechterin von der Freiheit der Meinung und es muss auch Satire, es muss auch Spott möglich sein und das sage ich als zutiefst religiöser Mensch. Mir ist wichtig, auch über meinen katholischen Gott darf gespottet werden. Das muss möglich sein. Und übrigens, wenn ich ein Gottesbild habe und sage, das ist der allmächtige Gott oder auch der Prophet, der da im Dienste Gottes unterwegs ist, der ist viel größer als wir kleinen Menschen. Und ich glaube nicht, dass sich Gott ins Wanken bringen lässt von Spott. Aber das ist wirklich sowas, da müssen wir ran an dieses Thema.
Ja, das
da müssen
sind
wir
die,
diskutieren.
Ja, die Menschen, die sich ins Wanken bringen lassen von Spott. In der Tat wahrscheinlich
und die meinen,
nicht
sie müssten
Gott,
ihren Mohammed verteidigen.
Falls es ihn gibt.
Also es ist doch irrsinnig, ja. Also.
Aber es ist eben mit der Religion so eine Sache. Es ist nach wie vor ein ganz wunder Punkt bei vielen Menschen. In der Süddeutschen Zeitung wird ja heute eine Umfrage veröffentlicht. Da geht es darum, ob Angehörige einer Religion akzeptieren würden, wenn ein Familienmitglied die Religionsgemeinschaft wechseln würde, verlassen würde, woanders hingehen würde. Und erschreckend viele haben damit tatsächlich Probleme.
Genau. Und vor allen Dingen bei den Muslimen, da ist der Anteil noch größer. Da ist noch mal größer, wenn ein Muslim nicht nur zum Christentum, sondern zum Judentum wechseln würde. Auch das ist ein Elend. Es gibt auch bei Christinnen und Christen Vorbehalte beim Wechsel der Religion. Da ist natürlich immer die Frage, in welche, sagen wir mal, Bandbreite der Religion geht jemand hinüber. Also wir haben das ja in der Geschichte Deutschlands, wenn dann früher Menschen geheiratet haben, dann wurde teilweise auch verlangt, dass dann eben ein Protestant katholisch wurde. Ja, das gab es solche Regeln auch und es ist immer ein Konflikt, der Wechsel einer Religion. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich werde jetzt übrigens radikaler Muslim, dann hätte ich auch ein Problem damit. Aber grundsätzlich muss natürlich genau diese Toleranz da sein, dass man sagt, es gibt auch andere Religionsvorstellungen. Wir Menschen wissen sowieso nicht, was richtig ist. Wir behaupten es nur und wir ahnen einen Gott, wenn wir religiös sind. Aber was dieser Gott von uns will, weiß doch niemand.
Jetzt haben Sie also 2002 damals beim RBB die Leitung der Redaktion Kirche und Religion übernommen und sich deswegen über viele Jahre sehr, sehr intensiv mit diesen Themen ja beschäftigt. Warum ist das so ein Wunderpunkt? Also warum wird sich damit so sehr stark identifiziert? Warum wird das so instrumentalisiert,
die Religion? Ja, Religion eignet sich natürlich wunderbar zur Instrumentalisierung. Ne? Dass ich immer aus vermeintlich im Namen Gottes behaupte, dass ich in den Krieg ziehe, das hat der amerikanische Präsident Bush gemacht, dass ich sage, homosexuelle Liebe ist nicht statthaft. Ja? Das ist alles menschengemacht. Ich versuche, Gott zu interpretieren und dann zu sagen, was richtig ist. Ich sage nochmal, ich bin ein zutiefst religiöser Mensch. Ich glaube, dass es da einen Gott gibt, auch wenn ich nicht weiß, wie dieser Gott, diese Göttin, wie auch immer aussieht. Aber es ist eben in das Alltägliche, in das staatliche Handeln, in das gemeinschaftliche Leben hinein, dann Regeln daraus abzuleiten, ist unglaublich schwierig und eignet sich aber wunderbar dazu, weil ich immer sagen kann, was du mir sagst, ist mir völlig egal, weil mein Gott hat mir jetzt gerade das gesagt. Und deswegen müssen wir daran, wir dürfen Religion nicht ignorieren. Also das ist so ein bisschen im säkularen Umfeld so dieses, ach, diese religiösen Menschen, die kann man doch nicht ernst nehmen, da beschäftige ich mich nicht damit. Nein, wir müssen in den Schulen über Religion, über Wertvorstellungen, Moralvorstellungen reden, über die Toleranz von Religion und dass eben ein religiöses Bekenntnis nicht dazu führen kann, einen anderen Menschen abzulehnen und gar zu verletzen, gar zu töten, das geht nicht. Aber da müssen wir ran, das muss in den Schulen diskutiert werden.
Und gerade natürlich auch in Frankreich, wo es ja die Trennung von Staat und Kirche gibt, sehr klar.
Und dann hat man natürlich auch wieder Milieus, wo dann eben auch Kindern, Jugendlichen etwas beigebracht wird, was nicht mehr einem Diskurs sich stellen muss, weil das ist ein geschlossenes System. Und das ist die Gefahr bei Religion. Deswegen finde ich es so wichtig, Religionsunterricht auch in den Schulen zu haben, der dann eben auch staatlich kontrolliert ist und es nicht wegzuschieben und zu sagen, das ist irgendwo da. Das darf nicht in den Hinterhöfen stattfinden, auf keinen Fall.
Trotz der Pandemie findet heute der 12. Integrationsgipfel statt. Da treffen sich, digital natürlich, verschiedene Expertinnen und Experten mit Kanzlerin Merkel. Und das Thema ist vor allem eben diese Pandemie und wie sie sich auf das Leben von Migranten und von Flüchtlingen, Geflüchteten auswirkt. Hier im Studio weiterhin Friederike Sittler, die Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik. Und uns jetzt auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio meine Kollegin Gudula Geuter. Frau Geuter, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wittmann-Mautz, die hatte ja zuvor gesagt, vor diesem Integrationsgipfel, Migranten und Flüchtlinge würden oft in Branchen arbeiten, die besonders hart von der Pandemie betroffen seien. Handel, Logistik, Gastgewerbe. Wird da nun heute besprochen werden? Zur Stunde läuft es ja schon, das Treffen. Wie mögliche Notlagen abgefedert werden können?
Nein, das wird es nicht. Und insofern weckt diese Vorausschau, die ja auch nicht nur Wittmann-Mautz so geleistet hat, sondern auch zum Beispiel eine Sprecherin der Bundesregierung in der vergangenen Woche, weckt da falsche Erwartungen. Es geht nicht um Sozialleistungen. Es geht auch nicht um ein konkretes Abfedern jetzt der Pandemiesituation. Das passt auch nicht zu dem Arbeitsformat, um das es da geht. Seit dem vergangenen Jahr schon sitzen da Arbeitsgruppen zusammen in Bund, Ländern und Kommunen völlig unterschiedlich, also breit zusammengesetzt mit Vertretern von Migrantenorganisationen, Politik, Wirtschaft, um in verschiedenen Phasen einfach zu besprechen, wo es hapert bei der Integration. Und das sind jetzt die Phasen, über die man spricht, ist das Ankommen und die Integration vor allem in den Arbeitsmarkt. Und da sagt man jetzt bezogen auf die Pandemie, dass man da durch Digitalisierung die Situation verbessern wollte, zum Beispiel Frauen direkter ansprechen, damit sie in Arbeit vermittelt oder eben beraten werden können. Das ist aber eben erstmal für diese Bestandsaufnahme besonders hart von der Pandemie in bestimmten Branchen betroffen. Natürlich jetzt nicht die konkrete Lösung, aber darum geht es eigentlich auch nicht. Es geht um was sehr viel Breiteres und hoffentlich eben Nachhaltigeres, was eben wirklich konkrete Probleme lösen soll.
Also konkrete Probleme könnten sein, dass zum Beispiel Sprachkurse ausgefallen sind, Integrationsförderungskurse ausgefallen sind und dass man die digital dann jetzt sozusagen auf die Schiene setzen muss, diese Kurse, oder? Ob das digital aufgefangen werden kann, ist das eine der Fragen?
Ja, und da passt das eben sehr viel besser. Das ist eben auch ein Punkt, den man ohnehin schon besprechen wollte. Die Kommunen haben gesagt, wir erreichen die Leute auf dem platten Land nicht und deswegen müsse es da mehr Digitalisierung geben und das passt jetzt natürlich ganz wunderbar zur Situation der Pandemie, dass man sagt, auch da muss man jetzt durch Ausbauen der digitalen Angebote eben mehr Möglichkeiten schaffen, damit hier nicht Zeit verloren geht, damit die Leute eben die Zeit nutzen können, auch für den Spracherwerb. Das wird deswegen auch nochmal besonders hervorgehoben, aber auch sonst soll es hier eben um die konkreten Schwachpunkte gehen, zum Beispiel Sprache in Ausbildung, dass es da mehr Angebote gibt, dass die konkreter verzahnt werden mit anderen kommunalen Angeboten, die es gibt und so weiter. Also man versucht wirklich, da wo es knirscht, Lösungen zu finden und zum Teil hat das eben auch mit der Pandemie zu tun.
Da finde ich ja immer noch interessant, wenn ich das ergänzen darf, einerseits die Angebote, aber auch die Möglichkeiten der Menschen, diese Angebote zu nutzen. Also sprich, haben sie die Hardware dafür und haben sie die finanziellen Möglichkeiten, auch dann die entsprechenden Internetverträge abzuschließen, um an all diese Angebote ranzukommen. Also ich kann mal sagen, ich mache so als kleines Hobby einen Sprachkurs nebenher immer Italienisch und lerne da immer täglich meine Vokabeln und Wendungen. Wenn ich das ohne Werbung haben möchte, dann zahle ich 13,99 € im Monat. Ansonsten geht es halt ohne Geld, klar. Aber ich habe eben auch ein WLAN zu Hause und kann sowas machen. Also wie ist das mit den Menschen, die genau diese Möglichkeiten so nicht haben? Weder die Endgeräte noch die technischen Möglichkeiten. Redet man da auch drüber?
Ich weiß nicht, ob das so konkret angesprochen wird, aber das zeigt natürlich, dass das Problem komplexer ist, dass man nicht einfach sagen kann, wir setzen jetzt auf Digitalisierung und Punkt, sondern das ist eben, wie gesagt, das ist ja auch viel breiter angelegt, dass man versucht, Menschen in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu erwischen. Es geht dann auch eben um solche Fragen wie, können Frauen das Haus verlassen, um eben auch irgendwo sich vor einen Computer zu setzen möglicherweise, weil es Kinderbetreuung gibt und solche Fragen. Also das ist sehr viel breiter und die konkrete Frage, denke ich, ist ausgesprochen wichtig. Ob die da konkret angesprochen wird, weiß ich nicht.
Jetzt wird es ja doch, finde ich, auch interessant sein, ob die Kanzlerin nochmal Bezug nehmen wird auf ihre Videobotschaft vom Wochenende, wo sie eben sagt, trefft euch mit weniger Menschen, bleibt zu Hause. Dieser Videopodcast, der ist ja mit türkischen und auch mit arabischen Untertiteln gesendet. Das heißt, man hat sich durchaus da an Menschen mit Migrationshintergrund auch gewandt. Und da geht es ja auch darum, Menschen zu warnen, zum Beispiel auch zu sagen, feiert eventuell in diesen Zeiten keine Großhochzeit. Denken Sie, Frau Geuter, dass das irgendwie zur Sprache kommen wird?
Ob das jetzt gerade mit diesen arabischen, türkischen Familienfeiern zu tun hat, das wissen wir nicht. Das hat auch der Regierungssprecher Seibert heute nicht beantwortet. Es ist ja in jedem Fall wichtig, gerade in Pandemiefragen mehrsprachig zu fahren, weil es hier ja nun wirklich nicht viel bringt, wenn sich Leute über die Medien der Herkunftsstaaten informieren sollte, sondern das sollte ja schon tatsächlich abgestimmt sein, auch auf die hiesigen Maßnahmen und Notwendigkeiten. Es ist, wie gesagt, nicht Teil des Berichts, es ist nicht Teil des Plans und man kann sich auch fragen, ob dieses Forum das Richtige ist, wenn man sich eigentlich an eine migrantische Öffentlichkeit wenden will. Das ist ja die Zielrichtung, da ist der Podcast wahrscheinlich geeigneter als das heutige Format, aber es kann natürlich sein, dass Angela Merkel das auch nochmal anspricht.
Gudula Geuter, Sie werden bestimmt zuhören, vielleicht heute Abend dann ab 17.05 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur auch wieder berichten, zumindest das Thema wird sicherlich Thema sein. Vielen Dank für jetzt ins Hauptstadtstudio und Friederike Sittler bleibt hier im Studio. Ja, Friederike Sittler ist hier zu Gast in dieser Stunde, Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Haus. Frau Sittler, gleich nach den Nachrichten geht's ums Reisen. Lange Reisen können wir zurzeit nicht machen. pandemiebedingt, aber mal kurz raus können wir schon fahren. Und zum Beispiel könnten wir ins Schlaubetal fahren. Das ist Brandenburgs schönstes Bachtal südöstlich von Berlin, wird gesagt. Dazu hören wir später mehr nach den Nachrichten. Was würden Sie uns empfehlen?
Also, da ja nicht alle Menschen ein Auto haben und aus Klimaschutzgründen, ich habe mir immer schon mal vorgenommen, endlich den Mauerrundweg um Berlin rumzufahren mit dem Fahrrad. Und Gleiches könnte ich auch in meiner westfälischen Heimat empfehlen, mal wieder lange Spaziergänge durch die sauerländischen Wälder oder auch Fahrradtouren. Ökologisch praktisch gut, tut der Gesundheit gut, stärkt die Abwehrkräfte. Also raus, aber nicht ins Gewimmel. Also hier in Berlin ist es manchmal echt zu voll in den Parks.
Ein bisschen kann Abstand natürlich suchen. Sein, dass auch auf dem Mauerweg einiges los sein wird, wer weiß.
Okay, das müsste ich dann mal austesten.
Das muss man gucken. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.